Radio SRF.
Wir starten mit der Abhöraffäre in den USA. Der Mann, der die Sache ins Rollen brachte, hat sich geoutet. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr. Der Mann ist 29 Jahre alt, Computertechniker, und er wollte die Öffentlichkeit über die Praktiken des US-Geheimdienstes informieren. Und nach der Abstimmung stellt sich die Frage, wohin mit den speziellen Zentren für renitente Asylbewerber. Heute gibt es vor allem Regen, am Nachmittag aber auch ein paar Aufhellungen bei 20 Grad. Im Studio Susanne Schmucke. Nun ist klar, wer die Abhöraktion des amerikanischen Geheimdienstes öffentlich gemacht hat. Edward Snowden heißt der Mann. Er hat seine Identität preisgegeben in einem Video auf der Homepage der britischen Zeitung Guardian. Priscilla Imboden.
Der Mann, der die weitreichende Überwachung durch die US-Geheimdienste publik machte, hat kurze dunkelblonde Haare, Brille und ist 29 Jahre jung. Seine Aussagen sind brisant. Ich hatte von meinem Pult aus die Befugnis, irgendjemanden abzuhören. Sie, einen Richter, sogar den Präsidenten, falls ich seine persönliche E-Mail hatte. Edward Snowden hat in mehreren Positionen bei den US-Geheimdiensten CIA und NSA gearbeitet. Auch in Genf, wo sein Auftrag lautete, Schweizer Banken auszuspionieren. Bis jetzt war er bei der Firma Booz Allen Hamilton in Hawaii angestellt, die für die NSA Analysen durchführt.
The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default.
Die NSA sammle die Kommunikationsdaten aller. Sie nehme sie auf, sie speichere sie für lange Zeit. Zwar sei es das Ziel nach wie vor, ausländische Personen oder potenzielle Terroristen abzuhören. Die gewaltige Datenbank, ein Gedächtnis, das Jahre zurückreiche, könne aber auch für andere Zwecke genutzt werden. Edward Snowden sieht sich als klassischer Whistleblower.
The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong.
Die Öffentlichkeit solle darüber befinden, ob das richtig sei oder nicht. Die Debatte müsse jetzt stattfinden. Der Whistleblower Edward Snowden weilt zurzeit in Hongkong. Er hofft, irgendwo Asyl zu erhalten. Seine größte Furcht sei aber, sagt er,
the greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change.
Seine größte Angst für die USA sei, dass trotz seinen Enthüllungen nichts geschehen werde.
In die Schweiz nun. Heftige Gewitter sind am Wochenende übers Land gezogen. Besonders betroffen war gestern Abend die Gegend von Moudon im Waadtland. Andrea Jost.
Bahn- und Straßenverkehr seien lahmgelegt worden. In der Stadt sei in zahlreiche Gebäude Wasser eingedrongen, sagte ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei. Die SBB-Strecke zwischen Bayern und Palaiseau ist nach einem Erdrutsch bei Écublens-Rue für voraussichtlich eine Woche unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse. In Afghanistan haben Aufständische den schwer bewachten Flughafen von Kabul angegriffen. Laut einem Polizeisprecher wurden beim Gefecht mit den Sicherheitskräften 7 Angreifer getötet. Die Taliban bekannten sich zur Attacke auf den Kabuler Flughafen. Das syrische Regime hat seine Offensive gegen die Rebellen ausgeweitet. Besonders um die nördliche Stadt Aleppo seien die Regierungstruppen gegen Aufständische vorgegangen, heißt es laut Oppositionsangaben. Die syrische Armee habe zudem auf libanesischem Territorium Oppositionelle verfolgt, die zuvor aus der Region Qusair geflogen seien. Die syrische Armee hatte die Stadt am Mittwoch gemeinsam mit der libanesischen Hisbollah zurückerobert. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat die regierungskritischen Demonstranten als Vandalen und Plünderer bezeichnet und sie zur Ordnung aufgerufen. Vor tausenden Anhängern in der Hauptstadt Ankara sagte Erdogan, die Demonstranten würden ein Umfeld des Terrors schaffen. Derweil kam es in der ganzen Türkei zu weiteren Protestkundgebungen. Israelische Siedler haben im Westjordanland zwischen Januar und März mit dem Bau von rund 900 Wohnungseinheiten begonnen. Dies sei der größte Anstieg im ersten Quartal seit 7 Jahren. Dies meldet die israelische Organisation Peace Now unter Berufung auf Zahlen der israelischen Regierung. Der Siedlungsbau im Westjordanland ist einer der Hauptgründe, dass Israel und die Palästinenser wieder Friedensgespräche miteinander führen. Und noch eine Meldung vom Automobilsport. Der Deutsche Sebastian Vettel auf Red Bull gewinnt den Grand Prix von Kanada vor Fernando Alonso auf Ferrari und Lewis Hamilton auf Mercedes. Die beiden Sauberpiloten schieden nach Unfällen aus.
Sie hören heute Morgen 5:05 ist es. Das Hochwasser an der Elbe steigt und treibt Richtung Norden. Zehntausende Menschen sollen ihre Häuser verlassen wegen der Wassermassen. Feuerwehrleute, Soldaten und Freiwillige versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Besonders kritisch ist die Lage derzeit im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Auslandredaktor Joe Schelbert berichtet.
Am stärksten betroffen ist zur Stunde die Landeshauptstadt Magdeburg. Die tiefer gelegenen östlichen Stadtteile wurden geräumt. Alle Schulen in der Stadt sind geschlossen. Die wichtigste Eisenbahnbrücke über die Elbe ist gesperrt. Züge werden großräumig umgeleitet. Feuerwehrleute versuchen, die Überschwemmung eines Stromumspannwerkes zu verhindern. Bei einer Notabschaltung würden viele Pumpen ausfallen, die pausenlos durchsickendes Wasser hinter den Dämmen wieder in die Elbe zurückpumpen. Der Pegelstand der Elbe erreicht fast 7,5 Meter, normal sind 2 Meter. Zwar wird in den nächsten Tagen mit einem leicht tieferen Wasserstand gerechnet, doch das Elbe-Hochwasser ist 40 Kilometer lang, der Wasserdruck wird die Dämme noch Tage belasten. Elbabwärts bei Stendal brach ein Damm, die Bewohner flussnaher Ortschaften wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen, im Laufe des heutigen Tages würden die Dörfer überschwemmt sein. Auch in Brandenburg, Niedersachsen und selbst in Schleswig-Holstein wird mit der Räumung tiefgelegener Siedlungen begonnen. In weniger besiedelten Gegenden werden riesige Landflächen geflutet, um Druck von den Dämmen zu nehmen.
Gestern hat das Schweizer Stimmvolk Ja gesagt zu Verschärfungen im Asylrecht mit fast 80% Zustimmung. Nun können auch Zentren für renitente Asylsuchende geschaffen werden. Die Frage ist nur, wo? Inlandredaktor Raphael von Matt.
Wenn sich Asylsuchende nicht an die Regeln halten und etwa gewalttätig werden, sich also renitent verhalten, dann sollen die Behörden sie in speziellen Unterkünften unterbringen können. Dass dies nun möglich wird, freut Hans-Jürg Käser, den Präsidenten der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren.
Ich bin sehr zufrieden. Ich denke, das ist für das Asylwesen ein sehr guter Entscheid.
Es sei dringend nötig, die schwierigen Asylsuchenden von den anderen zu trennen, denn sie seien eine Belastung für die anderen und machten das Zusammenleben schwierig. In der Vergangenheit hatten die Kantone Tessin und Genf Bereitschaft signalisiert, Renitentenzentren einzurichten. Pierre Mode, Sicherheitsdirektor des Kantons Genf, bestätigt dieses Angebot nun. Er könne sich ein Zentrum mit rund 150 Plätzen auf seinem Kantonsgebiet gut vorstellen, sagt FDP-Politiker Mode.
Es lohnt sich, denke ich, für die Romandie ein solches Zentrum in Genf besonders zu haben, aufgrund des Flughafens.
Bisher gestaltete sich die Suche nach Standorten für Asylzentren als schwierig. Dass sich nun Genf anbietet, das begrüßt Hans-Jürg Käser, der Vertreter der Kantone.
Es muss einfach ein Standort gefunden werden, der sich eignet. Wenn ein Kanton von sich aus bereit ist, einen solchen Standort anzubieten, dann ist das natürlich sehr gut.
Grundsätzlich bevorzugt Käse jedoch einen abgelegenen Standort, damit die Bevölkerung nicht in Kontakt kommt mit den schwierigen Asylsuchenden. Auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe steht einem speziellen Zentrum für renitente Asylsuchende positiv gegenüber. Laut Generalsekretär Beat Meiner müssen aber gewisse Bedingungen erfüllt sein.
Ganz wichtig ist, dass die Asylsuchenden wissen, welches Verhalten eben dazu führt, dass sie in eine separate Unterkunft kommen. Das heißt, es muss ganz klar und transparent geregelt werden und es muss auch klar sein, wie man da wieder rauskommt, nicht? Es kann nicht sein, dass hier einfach missliebige Personen in der Versenkung verschwinden. Es ist ein Risiko sonst für die Willkür.
Jetzt, wo die rechtliche Grundlage besteht, soll es vorwärts gehen. Die angefragten Politiker sind überzeugt, dass in diesem oder im nächsten Jahr ein erstes Zentrum für renitente Asylsuchende eröffnet wird. Vielleicht in Genf.
Die Auseinandersetzungen um das Steuerabkommen mit den USA kommen in eine entscheidende Phase. Heute will der Bundesrat der vorberatenden Kommission des Ständerats mehr Informationen geben zum Programm. Die Frage ist nur, ob das den Parlamentarierinnen und Parlamentariern reicht. Immer mehr bezweifeln nämlich, dass ein dringliches Bundesgesetz nötig ist. Max Ackermann.
Für den Bundesrat war immer klar, der Steuerstreit mit den USA lässt sich nur mit einem vom Parlament beschlossenen, dringlichen Bundesgesetz lösen. Vor 10 Tagen noch war Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf zuversichtlich, das Parlament überzeugen zu können,
dass es keine andere vernünftige, rechtsstaatlich korrekte Lösung gibt.
Die Parteien aber sehen das ziemlich anders. Ganz links und ganz rechts sowieso und Mitte rechts kommt auch FDP-Parteipräsident Philipp Müller zu einem anderen Ergebnis.
Es gibt auch Experten, die sagen, und Gutachten entsprechend, die sagen, das kann der Bundesrat entscheiden, das soll auch der Bundesrat entscheiden und da bleiben wir hart. Ich denke nicht, dass sich an dieser Beurteilung etwas ändern wird.
Vor gut einem Jahr hat der Bundesrat im Fall UBS Notrecht geltend gemacht und selber entschieden. Diesmal aber seien die Voraussetzungen anders, findet die Mehrheit der Regierung. Unter anderem habe das Parlament genügend Zeit, um ein sauberes Gesetz zu verabschieden. Es wäre auch feige, wenn sich das Parlament vor der Verantwortung drückte, findet CVP-Parteipräsident Christoph Darbele.
Die Verantwortung möchten wir übernehmen und nicht wie gewisse Parteien, also den Eisenkartoffel, an den Bundesrat zurückschieben.
Die CVP wolle das vorgesehene Gesetz also behandeln. Ob sie ihm allerdings zustimme oder das Gesetz ablehne, hänge von den zusätzlichen Informationen ab, die der Bundesrat ab heute den Wirtschaftskommissionen zukommen lassen will.
Ich bin eher pessimistisch, aber jetzt schauen wir die Sache gewissenhaft und wir entscheiden nachher.
Seine Meinung schon gemacht, hat FDP-Präsident Philipp Müller.
Ich denke, nein, es wird keine Zustimmung geben. Ich könnte mir nicht vorstellen, welcher Art Informationen wir noch erhalten müssten, um hier noch unsere Meinung zu ändern.
Der Bundesrat muss also noch tüchtig Überzeugungsarbeit leisten, bis ihm die Mehrheit des Parlaments glaubt, dass die Lösung des Steuerstreits mit den USA nur über ein Spezialgesetz führe.
Es ist 7:12, weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 13.415 Punkten, plus 4,2%. Der Dollar wird zu 93,77 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,71 beziehungsweise zu einem Dollar 31,93. Das Wetter heute oft bewölkt und zeitweise an den Voralpen auch anhaltend Regen. Am Nachmittag in der Romandie Aufhellungen, im Süden längere sonnige Phasen. 20 Grad.
Informationen kompakt am Montagmorgen, auch online unter srf.ch. Redaktion dieser Ausgabe Simon Weber, Moderation Susanne Schmucke.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.